Gericht kippt Spahn-Propaganda. Corona-Injektion war staatlicher Zwang. Drohnenresolution verabschiedet. EU-Parlament beschleunigt Kriegskurs. Und im Interview des Tages, Journalist Machel zu Atomsimulation über Berlin. Und damit heiße ich Sie herzlich willkommen zu den Nachrichten auf 1. Die Europäische Union nutzt weiterhin die Drohnenfurcht, um ihren Kriegskurs voranzutreiben. Gestern hat das EU-Parlament eine Entschließung angenommen, in der es harte Maßnahmen gegen vermeintliche russische Luftraumverletzungen fordert, einschließlich des Abschusses von Flugobjekten. Zudem begrüßt man das Konzept eines Drohnenwalls und die Schaffung eines Schutzschilds für die Ostflanke. Dazu will man in Straßburg auch verstärkt auf die ukrainischen Erfahrungen im Drohnenkrieg zurückgreifen. Die Entschließung wurde mit breiter Mehrheit angenommen. Scharfe Kritik kam lediglich von den patriotischen Parteien. Petra Steger, EU-Abgeordnete der FPÖ, bezeichnete die Resolution als, Zitat, weiteren Schritt hin zu einer militarisierten und zentralisierten Europäischen Union und warf den Regierungsparteien in Österreich vor, durch ihre Zustimmung die Neutralität des Landes zu verraten. Angesichts der katastrophalen wirtschaftlichen Lage der EU vermutet auf 1 Chefredakteur Stefan Magnet hinter den neuerlichen Eskalationen ein System.
Sie werden alles tun, damit sie eben nicht zur Verantwortung gezogen werden. Und erinnern wir uns, was geschehen ist, als Corona kam, als wir in den Lockdowns gesessen sind, als wir nicht nach draußen gehen konnten. Alle Themen waren fort. Es war nur mehr Corona. Es gab keine Themen, die zuvor wichtig waren. Es gab nur mehr Corona. Corona, dieser große Ausnahmezustand, der hat alles überlagert. Und so wird es auch passieren, wenn der Kriegszustand oder der Spannungsfall ausgerufen wird. Dann wird dieses neue Hauptthema alles andere überlagern und nachträglich, wenn es dann um den Wiederaufbau geht, wird niemand mehr fragen, ja, war die deutsche Politik verschuldet, war Frankreich nicht mehr regierbar, nein, Krieg wird alles überlagern und ich denke, dass das auch das Kalkül ist. Sie werden im Zuge des Great Reset sich in einen Krieg flüchten wollen.
Ganz im Einklang mit den Wünschen des EU-Parlaments arbeitet die Bundeswehr bereits an ihren Fähigkeiten im Drohnenkrieg und greift dafür auch auf die Expertisen aus Israel zurück. Wie Antworten der Bundesregierung auf 2 parlamentarische Anfragen der Linkspartei zeigen, werden deutsche Soldaten auf einer israelischen Luftwaffenbasis bei Tel Aviv im Umgang mit dem unbemannten Aufklärungssystem Heron TP ausgebildet. Dieses System soll das bisher genutzte Modell Heron 1 ablösen. Die Schulung durch israelisches Militär hat im vergangenen Jahr nach dem Ausbruch des Gaza-Krieges kurzzeitig pausiert, wurde jedoch im April 2025 wieder aufgenommen. Insgesamt plant die Bundeswehr, 5 bewaffnungsfähige Heron-TP-Drohnen aus Israel zu beschaffen. Eine Drohne ist bereits in Jagel in Schleswig-Holstein stationiert. 3 weitere wurden kürzlich vom Bundestag genehmigt. Auch die Zusammenarbeit bei der Luftabwehr wird ausgebaut. Deutschland beteiligt sich an der Beschaffung des israelischen Raketenabwehrsystems Arrow sowie an der Ausbildung im Einsatz hochmoderner Radartechnik zur Erkennung und Verfolgung feindlicher Flugkörper. Doch nicht nur in Deutschland, sondern auch in Bulgarien laufen die Kriegsvorbereitungen. Anfang September besuchte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen dort eine neu errichtete Schießpulverfabrik. Ihr Besuch war zwar von zahlreichen Protesten begleitet, dennoch erklärte sie Bulgarien und andere Staaten Osteuropas kurzerhand zur ersten Frontlinie gegen Russland, wie die bulgarische EU-Abgeordnete Rada Lajkova im Gespräch mit auf 1 verrät.
Bulgarien wird unter anderem auch als erste Frontlinie jetzt vorbereitet und solche Investitionen in Schießpulverfabriken werden uns als etwas verkauft, was zukunftsorientiert ist und als etwas, was Arbeitsplätze bringt. Dabei wird komplett verschwiegen die ganze Verschuldung, die damit zusammenhängt, um diese Pläne und genau genommen auch diese Fabrik überhaupt jetzt ins Leben zu rufen. Das ist die Botschaft. Wir sind die Länder, die dann wirklich in einem Krieg, das jetzt vorbereitet wird, ideologisch, auch praktisch von der Leyen in der ersten Linie sind. Und das hat sie auch bei uns gesagt.
Auch die für Anfang nächsten Jahres vorgesehene Einführung des Euro in Bulgarien sieht EU-Abgeordnete Rada Lajkova als Teil einer größeren Strategie in Brüssel. Dieser Schritt ermögliche es der EU, über die EZB die Geldmenge auszuweiten und damit immer neue Schuldenprogramme, auch im militärischen Bereich, zu finanzieren. Bulgarien verliere dadurch seine geldpolitische Eigenständigkeit und könnte in dieselbe Falle geraten wie einst Griechenland, so Lajkova.
Natürlich droht das wie ein zweites Griechenland-Szenario zu enden, weil die bulgarische Wirtschaft ist momentan nicht dafür bereit. Also es geht überhaupt nicht um wirtschaftliche und Finanzkriterien, sondern um einen politischen Willen, um die Ziele der EU zu ermöglichen.
Ob die Proteste in Bulgarien die Euro-Einführung noch verhindern können, das erfahren Sie im gesamten Gespräch mit Rada Lajkova unter www.auf1.tv. Während die politische Elite in Bulgarien trotz wachsender Proteste an der Einführung des Euro festhält, geht Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban bewusst einen anderen Weg. In einem Interview mit dem Wirtschaftsportal EconomX erklärte er, Ungarn solle die europäische Gemeinschaftswährung nicht einführen, da die Europäische Union, so Orban wörtlich, zerfallen würde. Eine engere Bindung an Brüssel, wie sie der Euro mit sich brächte, lehnt er entschieden ab und sagt, Ungarn sollte sein Schicksal nicht enger an die Europäische Union binden als bisher und die Einführung des Euro wäre die engstmögliche Verbindung. Damit macht Orban deutlich, dass es ihm nicht nur um wirtschaftliche Konsequenzen, sondern um Grundsätzliches geht. Um nationale Souveränität statt EU-Zentralismus. Während Länder wie Bulgarien ihre geldpolitische Selbstbestimmung aufzugeben drohen, will Budapest Kurs halten, trotz eingefrorener EU-Gelder und wachsender Spannungen mit Brüssel. Und wir kommen von Brüssel nach Deutschland zurück. Offiziell war es nur ein Impfangebot. So nannte der damalige Gesundheitsminister Jens Spahn die Corona-Injektion ab Ende 2020. Der Eindruck, der so erweckt werden sollte, lautete, alles bleibt freiwillig, jeder entscheidet selbst. Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe hat diese Darstellung nun kassiert. In einer am Donnerstag veröffentlichten Entscheidung heißt es, es bestand zwar keine Impfpflicht, die Ablehnung einer Schutzimpfung konnte jedoch nachteilige Folgen haben. Dazu zählten Bußgelder, Kontakteinschränkungen und Berufsverbote. Der Bundesgerichtshof hat außerdem in seinem Urteil entschieden, dass private Arztpraxen nicht für Covid-Impfschäden aus der Corona-Pandemie haften. Stattdessen trägt der Staat diese Verantwortung. Hintergrund des Falls war die Klage eines Mannes aus Nordrhein-Westfalen, der nach einer dritten Corona-Impfung im Dezember 2021 eine Herzerkrankung entwickelte. Er machte seine Ärztin für angebliche Aufklärungsfehler verantwortlich und forderte 800.000 Euro Schmerzensgeld. Der BGH stellte jedoch klar, dass, Zitat, die jeweiligen Leistungserbringer mit der Durchführung von Schutzimpfungen eine hoheitliche Aufgabe erledigten. Damit greift die Staatshaftung. Die Frage, ob tatsächlich ein Impfschaden vorliegt, war nicht Gegenstand des Verfahrens. Das Urteil bezieht sich auf Impfungen, die bis April 2023 in Arztpraxen durchgeführt wurden. Der BGH bestätigt mit dem Urteil auch die Rechtsauffassung der Thüringer Landesregierung. Diese hatte bereits vor 3 Wochen gegenüber den AfD-Landtagsabgeordneten Wiebke Musal und Wolfgang Lauerwald ihre Haftung für Impfschäden eingeräumt, auf 1 berichtete. Der Juraprofessor Martin Schwab zeigte sich auf seinem Telegram-Kanal durch das Urteil enttäuscht.
Mit diesem Urteil des BGH werden diejenigen, die einen Schaden von der Covid-Injektion davongetragen haben, ein weiteres Mal bitterlich verhöhnt. Impfen sei ein Zeichen der Solidarität, hieß es damals. Den Opfern der Impfkampagne blieb diese Solidarität von Anfang an verwehrt und bleibt es weiterhin.
Auf 1 hat das Unrecht um die Covid-Spritzen seit Tag 1 kritisch begleitet und wird mit ihrer Unterstützung auch weiterhin am Ball bleiben, bis eine ernsthafte Aufarbeitung erfolgt ist. Unsere journalistische Arbeit können Sie zum Beispiel durch einen Einkauf unter www.auf1.shop fördern. Der Mord an der 16-jährigen Liana K. aus Friedland wird nicht politisch untersucht. Der Niedersächsische Landtag in Hannover hat in dieser Woche den Antrag auf einen Untersuchungsausschuss mehrheitlich abgelehnt. Eingebracht hatte ihn die AfD-Fraktion, die Aufklärung über mögliche Versäumnisse von Behörden und Politik forderte. Da die Partei nicht über genügend Abgeordnete verfügt, war sie auf Unterstützung aus anderen Fraktionen angewiesen. Vergeblich. Der Fraktionsvorsitzende Klaus Wichmann appellierte daher an die CDU, einen solchen Ausschuss mit einem eigenen Antrag möglich zu machen. Die Christdemokraten schlossen das während der Debatte im Parlament nicht grundsätzlich aus, hielten sich aber zurück. Anders reagierten die Grünen, die in Niedersachsen Teil der Regierungskoalition sind. Sie lehnten den Vorstoß entschieden ab und warfen den Befürwortern einer Untersuchung sogar finanzielle Motive vor, offenbar mit Blick auf die zusätzlichen Kosten, die ein Untersuchungsausschuss verursacht hätte. Damit bleibt der grausame Mord an Leana K. trotz seiner politischen und gesellschaftlichen Brisanz ohne parlamentarische Aufarbeitung. Viele Beobachter sehen darin ein weiteres Beispiel dafür, wie unliebsame Themen politisch ausgebremst werden. Seit gestern ist es offiziell. In Österreich wird das bestehende Waffenrecht massiv verschärft. Nachdem das entsprechende Gesetz vor knapp 2 Wochen bereits den Nationalrat passierte, sprach sich der Bundesrat gestern in namentlicher Abstimmung mit breiter Mehrheit für die Novelle aus. Dieser wurde von der Bundesregierung als Reaktion auf den Amoklauf von Graz im Juni dieses Jahres auf Schiene gebracht. Damit wird unter anderem das Mindestalter für den Besitz von Schusswaffen angehoben. Bei Kategorie B-Waffen von 21 auf 25 Jahre, bei Waffen der Kategorie C von 18 auf 21. Jahre. Zahlreiche Beobachter und Waffenrechtsexperten kritisieren diesen Schritt. Zu ihnen zählt auch Magistra Monika Donner. Gegenüber auf 1 erläuterte die Militärexpertin, warum sie die Verschärfung konkret ablehnt.
Ganz einfach, weil sie mehrfach verfassungswidrig wäre, wenn sie so in Kraft treten würde, und zwar zum Schaden der Bevölkerung. Zum einen widerspricht alles, was hier geregelt wird, dem naturrechtlich und menschenrechtlich verankerten Recht des Menschen auf Leben und auch Selbstverteidigung. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite wird das sicherheitspolizeiliche Ziel gar nicht erreicht, weil die Maßnahmen, die da verankert werden, gar nicht geeignet sind, für mehr Sicherheit zu sorgen. Das glatte Gegenteil ist der Fall. Und zwar würde eine Verschärfung des aktuellen Waffengesetzes zur weiteren Entwaffnung der Bevölkerung beitragen, wodurch die Kriminellen gestärkt werden. Denn die meisten Straftaten werden mit illegal besessenen Waffen begangen von Kriminellen, die sich bekanntlich nicht an unsere Gesetze halten. Also wird der im Prinzip indigene Österreicher, der sich an unsere Gesetze hält, doppelt und dreifach bestraft und auch noch gefährdet dazu.
Die Auswirkungen der Wirtschaftskrise zeigen sich in Österreich besonders deutlich, etwa durch den massiven Abbau von Arbeitsplätzen in Industrie und Gewerbe. Gleichzeitig will die Bundesregierung den Arbeitsmarkt mit neuen Gesetzesvorhaben weiter für Zuwanderung öffnen. Neben einem neuen Aufenthaltstitel für sogenannte Grenzgänger aus Drittstaaten, der Beschäftigungen ohne Wohnsitz in Österreich ermöglicht, hat der Ministerrat auch die Erhöhung der Saisonkontingente der Rot-Weiß-Rot-Karte beschlossen. Beides soll laut Regierung den Fachkräftemangel entschärfen. Tatsächlich aber, so die Kritik zahlreicher Beobachter, öffne man damit Tür und Tor für Billiglohnzuwanderung. FPÖ-Tourismussprecher Christoph Steiner spricht von einem klaren Verrat an den eigenen Bürgern. Die Österreicher haben für diese Verliererampel überhaupt keinen Wert mehr. Für sie zählt nur noch das Hereinholen ausländischer Arbeitskräfte. Auch FPÖ-Sozialsprecherin Dagmar Belakovic verweist auf rund 161.000 Arbeitslose oder in Schulung befindliche Ausländer, die bereits jetzt vom österreichischen Sozialsystem leben. Für die FPÖ steht fest, mit dieser Politik verschärft die Regierung die Konkurrenz am Arbeitsmarkt und schwächt gezielt die Position heimischer Arbeitnehmer. Die israelische Armee hat am Freitagmittag offiziell den Beginn der Waffenruhe im Gazastreifen bestätigt. Das Waffenstillstandsabkommen trat um 12 Uhr Ortszeit in Kraft, teilte das Militär auf X mit. Israelische Truppen hätten mit dem Teilrückzug auf die vereinbarten Demarkationslinien begonnen. Laut Abkommen soll Israel künftig rund 53% des Gazastreifens als grenznahe Pufferzonen kontrollieren. Während US-Präsident Donald Trump und die Hamas-Führung den Krieg für beendet erklären, betont Premier Benjamin Netanyahu, die Truppen blieben vorerst im Gebiet, um die Entwaffnung der Hamas sicherzustellen und die Freilassung der Geiseln zu überwachen. Seit dem Jahr 2021 steigt die Zahl verstorbener Babys massiv an. Auch in diesem Jahr liege der Tod von Kindern zwischen 0 und 4 Jahren noch immer 77% über dem Durchschnitt. Das belegt Epidemiologe Nicholas Halscher anhand von Daten der US-Gesundheitsbehörde CDC. Halscher führt das auf die Covid-Injektionen von Müttern zurück. Material aus den Injektionen würde in deren Erbgut eingebaut und dann auf die Ungeborenen übertragen. Das erkläre, dass der Tod von Babys noch immer anhalte, auch Jahre nach der Injektion. Und auch der niederländische Spezialist für Totenbeschau Edwin Spiat berichtet auf seiner Website wörtlich: Ich spreche von verstorbenen Babys. Ich habe mehr davon auf meinem Behandlungstisch als je zuvor. 37 Wochen und totgeboren ist für mich nichts Ungewöhnliches mehr. In den letzten 4 Jahren habe ich einen explosionsartigen Anstieg davon in meinem Unternehmen beobachtet. Ein mutmaßlicher Antifa-Brandanschlag hat am Montag das Jagdschloss der Fürstin Gloria von Thurn und Taxis nahe Regensburg weitgehend zerstört. Das historische Gebäude, das zuletzt als Clubhaus eines Golfplatzes genutzt wurde, brannte vollständig aus. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 4 Millionen Euro geschätzt. Im Zusammenhang mit dem Feuer ist nun auf dem linksextremen Internetportal Indymedia ein Bekennerschreiben aufgetaucht. Eine Gruppierung mit dem Namen Antifa-Kommando übernimmt darin die Verantwortung für die Tat und richtet zugleich Drohungen gegen die Fürstin. Wörtlich heißt es in dem Schreiben: Wenn du nicht aufhörst mit deiner menschenverachtenden Hetze, brennt das nächste Mal nicht nur dein Golfclub. Die Polizei bestätigte gegenüber auf 1, dass das Schreiben bekannt sei und derzeit im Rahmen der Ermittlungen auf seine Echtheit geprüft werde. Hintergrund der mutmaßlich politisch motivierten Tat könnte ein Auftritt der AfD-Vorsitzenden Alice Weidel bei den Thurn und Taxis Schlossfestspielen sein, zu denen die Fürstin sie eingeladen hatte. Erst kürzlich sprach Fürstin Gloria von Thurn und Taxis mit auf 1 Moderator Thomas Eglinski über die gesellschaftspolitische Entwicklung in Deutschland. Ihre brisanten Aussagen finden Sie unter www.auf1.tv. Bereits vor einigen Tagen habe ich mich mit dem Report24-Chefredakteur Florian Machel unterhalten. Das brisante Gespräch sehen Sie nun im Interview des Tages. Und wir kommen zum Interview des Tages. In der Nacht zum 3. Oktober wurden in Deutschland ungewöhnliche Messwerte registriert. Zwischen Dresden und Kiel, also entlang der Elbe, stieg die radioaktive Strahlung um mehr als das 100-fache über den natürlichen Wert. Gesundheitsgefährlich war das zwar nicht, aber dennoch rätselhaft. Denn Systemmedien haben über den Vorfall bislang kaum berichtet. Florian Machel, Chefredakteur von Report24, hat zu dem Thema recherchiert und ist jetzt bei mir im Studio. Guten Tag, Herr Machel.
Vielen Dank für die Einladung.
Woher stammt denn diese erhöhte Strahlung und was haben Ihre Recherchen denn ergeben?
Ja, das wollen wir alle wissen. Also woher stammt sie? Sie stammt aus den Messstationen des Bundesamtes für Strahlenschutz. Es gibt ein sehr großes Netzwerk in Deutschland, das, so hat jeder brave Bürger, Steuerzahler bisher geglaubt, Live-Daten übermittelt. Und das ist auch schon der interessante Punkt, wo wir heute hinkommen werden. Wir gehen davon aus, dass wir von einem Strahlenunglück gut geschützt sind, weil dieses dichte Netzwerk uns zeigen würde, beispielsweise rund um ein Kraftwerk, ein Atomkraftwerk, auch wenn die in Deutschland es nicht mehr aktiv sind, wenn da ein Unfall passiert, dann ist es klar, zuerst punktuell und es wird immer größer. Und das ist auch genau das, was wir gesehen haben in den Messwerten in dieser Nacht. Punktuell in Berlin wurde ein sehr großer Strahlungswert gemessen, also groß im Vergleich zum normalen Strahlungswert, nicht groß, dass es gefährlich wäre. Und diese Strahlung hat sich dann nach Norden und Süden relativ logisch ausgebreitet, so wie man es vielleicht durch die Windrichtung oder andere natürliche Prozesse erklären könnte. Und ja, wenn das Live-Messdaten wären, dann wäre das natürlich schon ein Grund, dass man nachfragt, was ist denn da passiert in Berlin? Und wir sind jetzt draufgekommen in den Recherchen, es sind keine Live-Messdaten, sondern das Bundesamt für Strahlenschutz hat offenbar die Möglichkeit, Messdaten nachträglich entweder zu löschen oder frei zu erfinden. Und das ist auch die offizielle Erklärung dahinter. Die offizielle Erklärung ist, es war ein Test. Man hätte irgendeinen Test mitten in der Nacht gemacht und die Testdaten, diese statistischen Rechnungen, also Strahlenausbruch und Verbreitung, die wären auf die Live-Messstationen irgendwie entkommen. Wie auch immer man sich das vorstellen muss.
Okay, wenn es jetzt wie behauptet eine Übung war, wer könnte ich hier geübt haben und vor allem,
Was genau?
Ja, und was könnte da jetzt passiert sein? Wer könnte geübt haben? Es gibt verschiedene Gründe, warum man so etwas üben könnte, und das ist im Moment dann ein Fall, wenn man sich die geopolitischen Verwerfungen ansieht. Den Krieg in der Ukraine, Ukraine gegen Russland, eine sehr wichtige Frage, weil Russland sehr häufig schon gesagt hat, sie haben Angst, dass ein Atomunfall inszeniert wird und ihnen die Schuld gegeben wird. Und das sieht man ja anhand dieser ganzen Drohnenbehauptungen jetzt, das ist eine sehr realistische Angst. Also man nutzt jede mögliche Provokation, um Russland zu beschuldigen. Und was wir jetzt hier gesehen haben, ist, dass irgendjemand geübt hat, offensichtlich, Strahlenfreisetzung an einem Punkt und eine natürliche Verteilung über mehrere Messstationen. Das kann ich jetzt aber auch so zur Spitze bringen, dass ich simuliere, dort ist eine schmutzige Atombombe hochgegangen oder was auch immer. Also wenn es wirklich eine Simulation war, dann könnte es sein, dass hier eine Vorbereitung für eine Provokation stattgefunden hat, und eine solche würde natürlich von der NATO oder von der deutschen Regierung angeordnet werden.
Wäre es aber nicht sinnvoll, dann solche Übungen klar im Voraus zu kommunizieren, um Missverständnisse zu vermeiden?
Naja, die Erklärung war ja so, dass das unabsichtlich war. Sie wollten ja gar nicht, dass diese Zahlen rausgehen, was ich ja verstehe. Und ich verstehe auch, dass ein Strahlenschutzamt sich theoretisch damit beschäftigt, wie sich radioaktive Wolken zum Beispiel ausbreiten. Das ist ja gut für uns Bürger. Nur, was ich nicht verstehe, ist, wie es sein kann, dass solche Testdaten auf angebliche Live-Messstationen übertragen werden. Das bedeutet ja, dass jederzeit Betrug möglich ist und dass wir überhaupt in völliger Unsicherheit leben, weil woher weiß ich denn, dass die Daten, die jetzt dort stehen, stimmen. Vielleicht haben wir irgendwo eine Atomkraftkatastrophe und die wird vertuscht. Die wird auf natürliche Hintergrundstrahlung zurückgefahren und umgekehrt. Und wir haben einen sehr wichtigen Fall in der Ukraine gehabt. Es gab angeblich eine Waffenlieferung der NATO an die Ukraine mit radioaktiven Bestandteilen. Also es gibt zum Beispiel dieses abgereicherte Uran und andere Dinge. Und es gab dann einen Volltreffer von einer sehr starken russischen Waffe auf dieses Waffenlager. Daraufhin breitete sich eine radioaktive Wolke aus tatsächlich, und die wurde auch durch diese Messstationen, durch die automatischen Messstationen gemeldet. Einige Tage später waren die Daten weg. Wo wir uns auch ziemlich sicher sind, dass hier nachträglich verbessert wurde. Also wenn es diesen Atomunfall gegeben hat, dann will man natürlich das klein halten. Erstens will man nicht zugeben, man hat eben diese abgereicherten Uranmunition geliefert, und man will natürlich auch die Bevölkerung ruhig halten, die Angst hätte vor einer radioaktiven Verstrahlung.
Also kann man davon ausgehen, dass vielleicht eine geheime Militärübung stattfand?
Ja, das ist schwierig. Also ich habe mit einem Experten darüber gesprochen, und der hat eben gesagt, die Strahlung ist trotzdem wenig. Es sind irgendwo 100 bis 300-fach mehr Strahlen gemessen worden, als normal ist. Also es ist schon was, aber tatsächlich, wenn ich mir dann anschaue, wo wird denn das sonst gemessen? Wenn ich zum Röntgen gehe, dann ist das ungefähr 1% dieser Strahlung. Und etwa genau diese Strahlung wird erreicht, wenn ich mich jetzt ins Flugzeug setze und in die USA fliege. Das bedeutet, es ist nicht viel, das kann man Menschen zumuten, und man wird nicht automatisch krank oder sonst irgendwas. Es kann sein, dass das einfach verpufft. Also was kann das gewesen sein? Wenn es ein realer Unfall gewesen ist, und das ist eine andere Denkweise, wenn wir jetzt einmal nicht glauben, was uns gesagt wird, dass das eine Übung war, also ein reales Ereignis war, dann könnte zum Beispiel irgendein Gas dort entwichen sein und hat sich natürlich irgendwo ausgebreitet. Das kann jetzt sein, dass das aus einer Erdspalte kommt, es kann sein, dass das aus irgendeiner Firma, aus einer Fabrik kommt, aus irgendeinem Fass, und es kann natürlich auch militärisch gewesen sein. Aber da können wir nur mutmaßen und müssen vielleicht auf eine Antwort des Bundesamtes warten, die, ich nehme an, nicht im Detail kommen wird.
Das heißt also, in Ihrem Artikel zeigen Sie eine Karte mit betroffenen Regionen, und ein Schwerpunkt liegt bei Hamburg. Und in der Nähe sind die stillgelegten Atomkraftwerke Stade und Brokdorf. Könnte dort vielleicht ein kleiner technischer Zwischenfall passiert sein oder ja ein Unfall?
Ist vom Ablauf her ist weniger wahrscheinlich. Also das Zentrum war tatsächlich Berlin. Was natürlich schon sehr seltsam ist, es ist auch für eine Simulation sehr seltsam, das ist die Ausbreitung simultan in den Norden und in den Süden. Weil wenn es eine Wolke zum Beispiel gewesen wäre, dann denke ich, muss die der Windrichtung folgen, und der Wind kann nicht gleichzeitig in den Norden und in den Süden blasen. Was wir dort allerdings noch haben, ist ein Flussverlauf. Also es wäre möglich, dass in die eine Richtung der Fluss etwas transportiert hätte und in die andere Richtung vielleicht der Wind, aber auch das ist eine Mutmaßung. Und ganz egal, ob das jetzt ein realer Vorfall war oder eine Simulation, die Ausbreitung ist zu hinterfragen, die ist seltsam.
Besteht allgemein jetzt ein Risiko, dass solche Datensimulationen missbraucht werden könnten, etwa zur Rechtfertigung bestimmter Maßnahmen oder zur Verunsicherung der Bevölkerung?
Das Risiko ist gigantisch. Also wie gesagt, in der Spannungssituation der Ukraine muss man damit rechnen, dass ständig irgendwas inszeniert wird. Mittlerweile sind ja irgendwelche Hobby-Drohnen die große Gefahr und Putin fliegt sich selbst. Und das muss ich mit solchen Atomvorfällen natürlich auch einkalkulieren, dass hier jederzeit etwas passiert. Und bei mir läutet hier schon die Alarmglocke, weil ich mir denke, in jedem beliebigen Punkt der Bundesrepublik Deutschland und wahrscheinlich auch in der Ukraine, das wird sicher dasselbe System sein, kann ich jetzt simulieren von einem Zentralcomputer, es gab einen Atomunfall in beliebiger Stärke. Den kann ich hochskalieren, wie ich will, und alle Menschen glauben, ja, die Messstationen messen das, das ist real. Ich müsste also, um das zu überprüfen, hingehen mit einem Geigerzähler und selbst feststellen, ist das überhaupt wahr. Und das ist sehr schwer. Da sind wir wieder bei der unsichtbaren Gefahr, die wir auch hatten bei Corona. Es wird behauptet, irgendwas passiert und ich kann es als Bürger aber nicht nachvollziehen. Und das kann ich mit so einem System problemlos inszenieren. Und umgekehrt ist genau das Gleiche möglich. Beispielsweise die Ukraine würde selbst radioaktive Waffen einsetzen, dann kann man das mit so einem System jederzeit vertuschen. Also zumindest am Gebiet der Ukraine oder auf deutschem Gebiet, auf europäischem Gebiet kann man das einfach auf Null stellen und es ist nie passiert.
Gibt es nach diesem Vorfall ein Fazit, das man ja ziehen kann?
Ja, das Fazit ist wachsam sein und was wir daraus lernen müssen, und da hoffe ich, dass wir genug Verbreitungskanäle auch finden. Wir dürfen diesen automatischen Messstationen nicht vertrauen, weil sie keine automatischen Messstationen sind. Und das Vertrauen haben wir eigentlich auch schon verloren im Bereich Klima, weil da gibt's ja genau dasselbe und da können die Bürger noch viel besser selbst nachprüfen. Wir hatten schon Klimameldungen, 40 Grad in Spanien und dergleichen, dann ruft man dort an oder schaut auf eine andere Wetter-App und sieht, oh, das sind eigentlich nur 23 Grad, bis man dann draufkommt, ah, es war eine Satellitenmessung irgendwo von einem Flughafenboden oder in der Luft oder sonst irgendwas. Also das sind große Diskrepanzen und es ist auch sehr schwierig, weil natürlich die Systemmedien dann tendenziell die Daten nehmen, die zu ihrem Narrativ passen. Das heißt, wenn jetzt angeblich diese Messstationen einen Atomunfall melden, werden alle Zeitungen schreiben, Wahnsinn, Atomunfall, dann wird irgendjemand schreien, Putin ist schuld. Wie kann ich das überprüfen? Also wir müssen wachsam sein und wir müssen wissen, diese ganzen Messstationen liefern offensichtlich, was jemand, der übergeordnet ist, will.
Herr Machel, vielen Dank.
Dankeschön.
Am Ende der Sendung kehren wir noch einmal zu Begegnungen mit der Antifa zurück. Auch in Schweden hat diese offenbar ein Problem mit der freien Meinungsäußerung. Auch den kritischen Journalisten Christian Petersson nahm die Linksextremisten ins Visier. Doch der geplante nächtliche Hausbesuch nahm eine unerwartete Wendung. Ein Ex-Video, das Petersson am Donnerstag veröffentlichte, zeigt, wie der Hausherr die ungebetenen Gäste wieder auf die Straße jagt. Lediglich mit einer Unterhose bekleidet. Der Anblick war für die Eindringlinge offenbar so verstörend, dass sie auf der Stelle die Flucht ergriffen. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Freitagabend sowie ein angenehmes Wochenende. Wir sehen uns am Montag wieder, hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.